der erfrischend andere Talk zu aktuellen Compliance- und Corporate Governance-Themen.
Na, Frau Kalil, wie steht's denn um die Kokogo in Österreich?
Wollen wir denn nicht wieder zuerst über neue Entwicklungen in Deutschland sprechen?
Nö.
Habt ihr was zu verbergen? Also gut. Wir haben der Reihe der Wahldebakel, über die wir schon sprachen, jetzt noch ein weiteres Kapitel hinzugefügt.
Wieder eine ungültige Wahl, die wiederholt werden muss?
Eine Nummer kleiner, im Ergebnis aber noch desaströser.
Ist der oder die falsche gewählt worden?
So kann man das nicht sagen. Das ist ja immer Ansichtssache. Aber derjenige, der die Wahl verloren hat, wurde erst einmal als Sieger proklamiert, fälschlicherweise.
Wie kriegt ihr das denn hin?
Es ist so blöd gelaufen, dass es schon wieder komisch ist. Die SPÖ hat auf ihrem Sonderparteitag Anfang Juni einen neuen Parteivorsitzenden gewählt. Zur Wahl standen Andreas Babler und Hans-Peter Doskozil. Der eine Kandidat erhielt 317 und der andere 280 Stimmen.
Das ist zwar kein klares, aber doch recht eindeutiges Ergebnis. Was kann man da falsch machen?
Ganz einfach. Man vertauscht Kandidat und Wahlergebnis und trägt diese falschen Ergebnisse anschließend in eine Liste ein.
Das klingt mir zu simpel. Bei Wahlen gibt es doch regelmäßig eine Wahlkommission und die besteht aus mehreren Personen. Die müssen doch beim Auszählen der Stimmen ein Gefühl dafür entwickeln, wer die Nase vorne hat, egal was später in die Liste eingetragen wird.
Muss nicht. Anfangs ist das überhaupt niemandem aufgefallen. Herr Doskozil wurde als der neue Parteivorsitzende ausgerufen und Herr Babler hat ihm artig gratuliert.
Das heißt, wenn nicht doch noch jemandem aufgefallen wäre, dass da etwas nicht stimmt, hättet ihr den falschen SPÖ-Vorsitzenden behalten. Vielleicht sogar über mehrere Jahre.
Das wäre beinahe passiert. Dass mit dem eigentlichen Ergebnis etwas nicht stimmt, hat zuerst keiner gemerkt. Nur einem Journalisten fiel auf, dass eine Stimme fehlte. Und dann fehlte noch eine zweite.
Diese zwei Stimmen hätten das relativ eindeutige Wahlergebnis aber gar nicht beeinflussen können.
Trotzdem hat die Wahlkommission beschlossen, noch einmal genau nachzuzählen.
Und dann hat sie zwar keine neuen Stimmen gefunden, aber ein komplett neues Wahlergebnis.
Lachen's nicht. Das Ergebnis blieb bei exakt 317 zu 280. Aber nun war Andreas Babler der neue Parteivorsitzende. Pech für ihn, dass sich das erst Tage nach dem Sonderparteitag herausstellte.
Irgendwie aber auch Dusel. Im Nachhinein ist er sicher froh. Als neuer SPÖ-Vorsitzender hat er jetzt allen Anlass, die Governance in seiner Partei von Grund auf zu hinterfragen, bis hin zu innerparteilicher Demokratie und den Wahlprozessen.
Und bei euch? Sorgen Ausrutscher auf dem Kokogo-Paket in Deutschland auch für Heiterkeit?
Ich glaube, wir produzieren eher Aufreger. Dafür arbeiten wir anschließend unsere Compliance-Skandale Stück für Stück auf. Der Ex-Audi-Chef hat jetzt eine Bewährungsstrafe von 1 Jahr und 9 Monaten bekommen. Einige Beobachter finden das zu milde, trotz der erheblichen finanziellen Folgen für ihn und seine Mitangeklagten. Und jetzt will er Revision einlegen, obwohl das Ganze ein Deal mit Staatsanwaltschaft und Gericht im Gegenzug für sein Geständnis war.
Seltsam. Wenn er Pech hat, kann das doch nach hinten losgehen. Gegebenenfalls setzt er damit die Bewährung aufs Spiel.
Eben. Aber immerhin ist in seinem Verfahren nun ein Ende in Sicht. Im Prozess gegen den ehemaligen VW-Chef haben wir dagegen eine Hängepartie. Er selbst ist immer noch verhandlungsunfähig und zwischendrin musste das Gericht immer wieder mal pausieren. Erst wegen Corona und dann wegen der Elternzeit einer Richterin.
Und wie sieht es im Wirecard-Prozess aus?
Ab und an erfährt man Details über den Verfahrensverlauf. Der angeklagte Ex-CEO von Wirecard war anscheinend der Überzeugung, dass man Compliance nicht brauche und dass das so wörtlich ein Scheiß sei.
In einem solchen Umfeld haben es Compliance Officer natürlich doppelt schwer.
Das kann man wohl sagen. Die Aussagen der Leiter der Rechtsabteilung und der Compliance-Abteilung bestätigen das. Offenbar ging es bei Wirecard ziemlich chaotisch zu. Beide Abteilungen fühlten sich wohl überfordert. Das zeigt aber auch, dass Compliance im Unternehmen nicht vergnügungssteuerpflichtig ist. Wenn es hart auf hart geht, müssen die Compliance Officer ihren Mann bzw. ihre Frau stehen und konsequent dagegenhalten.
Was wäre in einem solchen Umfeld möglich? Einfach ist es sicher nicht.
Der Fall Wirecard ist sicherlich extrem. Da will ich kein Monday Morning Quarterbacking betreiben. Im Prozess wurde hinterfragt, warum die Unternehmensjuristen nicht von sich aus das Unternehmen verlassen haben. Das ist schon eine berechtigte Frage. Und je nachdem, was Sie wirklich wussten, wäre es eine zusätzliche Option gewesen, sich als Whistleblower an die Aufsichtsbehörden zu wenden.
Das ginge heute mit Hinweisgeberschutz ein bisschen leichter. Und was regt die CoCoGo-Community in Deutschland sonst noch auf?
Unser neues Heizungsgesetz bzw. der Weg dorthin ist und bleibt wohl auch noch eine ganze Weile ein echter Aufreger.
Ich habe schon gehört, dass euer Bundesverfassungsgericht die Verabschiedung des Heizungsgesetzes erst einmal ausgebremst hat.
Die Regierungskoalition wollte das Gesetz unbedingt noch vor der Sommerpause durchbringen. Auf Antrag der Opposition hat das Bundesverfassungsgericht nun aber entschieden, dass das Gesetz in der gebotenen Ausführlichkeit behandelt und beraten werden muss.
Also aufgeschoben, aber nicht aufgehoben.
So ist es. Das neue Heizungsgesetz hatte aber schon zuvor einen schweren Start. Gleich auf den ersten Metern fiel ihr einer der Vordenker der Grünen bei der Energiewende, Staatssekretär Greichen, zum Opfer.
Wie das?
Er hat seinem Trauzeugen den gut bezahlten Posten des Chefs der Deutschen Energieagentur, DENA, verschaffen wollen.
Naja, so ein bisschen Vetternwirtschaft, das kennt man ja.
Das Problem ist ja auch nicht, dass man sich gut kennt oder vielleicht sogar verwandtschaftlich verbunden ist. Manche Leute scheinen zu glauben, allein das sei in der Politik oder in der Wirtschaft schon verboten oder per se verwerflich.
Ist es aber nicht, solange alles transparent und ohne direkte Einflussnahme abläuft.
Die Frage ist, wann bei einem möglichen Interessenkonflikt die Warnleuchten angehen müssen.
Um das zu erleichtern, gibt es in unseren Corporate Governance Codices und in mehreren Gesetzen für Geschäfte mit nahestehenden Personen klare Regeln. So ist beispielsweise die Auftragsvergabe an einen Verwandten nicht generell verboten, aber sie muss offengelegt und von dritter Seite, zum Beispiel von einem Aufsichtsgremium, genehmigt werden. Wo ist euer Staatssekretär Greichen denn falsch abgebogen?
Der Vergabe des Chefpostens bei der DENA sollte eine unabhängige Suche durch Personalberater vorausgehen. Offenbar wurde aber schon im Vorfeld das Anforderungsprofil getuned und sein Trauzeuge als Wunschkandidat genannt. Staatssekretär Greichen hätte sich da besser komplett raushalten sollen.
Und das führte letztlich zu seiner Entlassung?
Unser Wirtschaftsminister Habeck hat sich da juristisch raffiniert aus der Affäre gezogen. Er meinte, kein einzelner Fehler Greichens hätte seine Entlassung erforderlich gemacht, aber in der Summe wäre es jetzt zu viel. So musste sich der Minister nicht festlegen.
Man konnte etwas Nebel verwerfen, um von sich abzulenken. Fanden sich unter der Spitze dieses Eisbergs noch weitere potenzielle Interessenskonflikte?
Potenziell trifft es haargenau. Was halten Sie davon? Staatssekretär Greichen hat zwei Geschwister. Seine Schwester ist als stellvertretende Vorstandsvorsitzende in der Führungsetage beim BUND, einem der größten Naturschutzverbände Deutschlands. Außerdem ist sie mit einem parlamentarischen Staatssekretär, der ebenfalls im Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz tätig ist, verheiratet.
Oha!
Daneben ist besagte Schwester für das Öko-Institut tätig, das unter anderem Studien im Auftrag des Ministeriums erstellt. Und dort ist auch der Bruder der beiden beschäftigt. Laut Website des Öko-Instituts sind beide lediglich Senior Researcher, also nicht im Vorstand oder auf Ebene der Institutsbereichsleitung.
Oh, da kann man schon auf Gedanken kommen. Aber solange solche Verbindungen ganz transparent dargestellt werden und es zu keinen, in Anführungszeichen, Gefälligkeiten bei der Auftragsvergabe, bei der Gestaltung wissenschaftlicher Inhalte oder bei der Besetzung offener Positionen kommt, gibt es allein deshalb auch nichts zu beanstanden.
Ach, Frau Khalil, das haben Sie wieder wunderbar auf den Punkt gebracht. Und manchmal ist es eben besser, wenn man sich nicht zu grün ist.
Na, das passt hier ja bestens. Wie wohl dasselbe für das gesamte politische Farbenspektrum gilt.
Zweifellos. Mit Interessenkonflikten auf politischer Ebene hattet ihr wegen der Ibiza-Affäre ja ebenfalls zu tun. Hat sich denn da etwas bei eurem Korruptionsstrafrechtsänderungsgesetz getan?
Aber ja doch. Mit ein wenig Verzögerung wurde es am 14. Juni beschlossen und wird nun am 1. September 2023 in Kraft treten.
Mit dem Gesetz sollte der Skandal ja aufgearbeitet werden. Hält es denn, was man sich davon versprach, auch mit Blick auf das Volksbegehren?
Nun, das Volksbegehren umfasste noch zahlreiche weitere Aspekte. Aber der Themenkomplex Mandatskauf bzw. Kandidatenbestechlichkeit wurde abgearbeitet. Strafbar macht sich jetzt, wer einem bestimmten Kandidaten einen Listenplatz erkauft.
Und auch als Kandidat für ein politisches Amt kann man sich nun strafbar machen?
Ja, strafbar sind künftig ferner Kandidaten für ein Amt. Dies schon dann, wenn sie quasi vorab einen Vorteil annehmen und dafür ein pflichtwidriges Amtsgeschäft in Aussicht stellen. Wegen Bestechlichkeit sind darüber hinaus solche Kandidaten strafbar, die für ein pflichtwidriges Amtsgeschäft einen Vorteil fordern bzw. sich versprechen lassen, sofern sie das Amt später annehmen. Das gilt selbst dann, wenn dieser Kandidat später das pflichtwidrige Geschäft gar nicht mehr ausführt. Außerdem wurde der Strafrahmen ganz erheblich ausgeweitet.
Die Abgeordnetenbestechung kennen wir in Deutschland natürlich auch. Doch bin ich jetzt gespannt, ob auch hierzulande erwogen wird, die Strafbarkeit auf Kandidaten für ein Amt auszuweiten, also auf Personen, die noch nicht Mitglied eines Parlaments sind. Eigentlich finde ich eine solche Vorverlagerung überlegenswert.
Dann haben wir mal wieder einen Unterschied zwischen Österreich und Deutschland herausgearbeitet. So wie beim Lieferkettengesetz, wo ihr uns auf nationaler Ebene schon einen Schritt voraus seid. Wie kommt denn die anstehende europäische Lieferkettenrichtlinie bei euch an? Das Europäische Parlament hat sich ja gerade für weitere Verschärfungen ausgesprochen.
In Deutschland sind wir mit unserem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz schon ein bisschen abgehärtet. Aber Sie haben recht, Frau Khalil, auf europäischer Ebene wird es zusätzliche Anforderungen geben.
Vor allem werden sie noch mehr und vor allem kleinere KMUs betreffen.
Das ist der momentane Stand. Wenn es allein nach dem Europäischen Parlament ginge, würden die menschenrechtlichen und umweltrechtlichen Pflichten entlang der Lieferkette für alle Unternehmen mit mindestens 250 Mitarbeitenden und mindestens 40 Millionen Euro Jahresumsatz gelten. Unabhängig davon dürfte die europäische Variante in der Frage der Haftung ebenfalls strenger ausfallen.
Es steht aber noch nicht fest, ob sich das Europäische Parlament damit durchsetzt. Gerade erst hat der Trilog zwischen der Europäischen Kommission, dem Rat der Europäischen Union und dem EU-Parlament begonnen. Das werden keine einfachen Verhandlungen.
Trotzdem dürfen wir davon ausgehen, dass sie bis zur Europawahl im Juni 2024 abgeschlossen sein werden. In der Folge hätten wir spätestens 2026 ein europäisches Lieferkettenrecht, das in der ganzen EU gilt.
Was kommt da auf die europäischen Unternehmen sonst noch zu? Und vielleicht noch interessanter, was träfe deutsche Unternehmen noch härter als das schon bestehende nationale Lieferkettenrecht?
Alle von der Richtlinie erfassten Unternehmen müssten ihre menschenrechtlichen und umweltrechtlichen Risiken entlang ihrer Lieferketten analysieren und bewerten. Die EU-Richtlinie geht noch etwas weiter und zielt auf die gesamte Wertschöpfungskette.
Das heißt, auch unternehmenseigene Produktionsbetriebe rund um die Welt müssten untersucht und einbezogen werden.
So verstehe ich das. Um den festgestellten Risiken Herr zu werden, müssen die Unternehmen zunächst einmal entsprechende Maßnahmen implementieren. Ihre Sorgfaltspflichten müssen in die Unternehmenspolitik und das Managementsystem integriert werden. Sie müssen öffentlich Bericht erstatten, die Wirksamkeit ihrer Maßnahmen messen und ein Beschwerdemanagement einrichten.
Diesen Pflichtenkatalog kennt ihr in Deutschland mit eurem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz ja schon. Was kommt nun auf europäischer Ebene noch obendrauf?
Wie gesagt, wird es voraussichtlich kleinere Unternehmen treffen, nicht erst ab 3.000 oder dann ab 2024 1.000 Mitarbeitenden wie bei uns. Große Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 150 Millionen Euro pro Jahr werden in einem Transformationsplan darzulegen haben, wie sie ihren Beitrag zu den Emissionsreduktionszielen des Pariser Klimaabkommens leisten wollen.
Auf europäischer Ebene gehen also die umweltrechtlichen Anforderungen viel weiter?
Das ist jedenfalls mein Eindruck. Das deutsche Lieferkettenrecht zielt einerseits auf gefährliche Stoffe wie Quecksilber und persistente organische Schadstoffe ab und andererseits vor allem auf das Abfallrecht, also auf die nicht umweltgerechte Sammlung, Lagerung und Entsorgung von Abfällen sowie auf die Ausfuhr und Einfuhr gefährlicher Abfälle. In der europäischen Richtlinie geht es um umweltrechtliche Risiken insgesamt, wie der Hinweis auf das Pariser Klimaabkommen zeigt.
Und selbst wenn man als kleines Unternehmen nicht direkt von der Richtlinie betroffen ist, wird der Druck von den größeren Unternehmen voraussichtlich an ihre kleineren Lieferanten weitergegeben.
Ja, die Frage ist eher, wie viel diese kleinen Unternehmen an Informationen beibringen müssen, zum Beispiel bei der Benennung ihrer Unterlieferanten. Klar ist in jedem Fall, dass sich alle Unternehmen künftig viel stärker und sorgfältiger mit ihren Zulieferern und den in ihren Produkten verwendeten Materialien beschäftigen müssen. Denn man darf nicht vergessen, die Entwaldungsverordnung ist schon da. Sie ist jetzt im Juni in Kraft getreten und wird ab Dezember 2024 anwendbar sein. Und das ist gefühlt morgen.
Entwaldungsbitte was?
Frau Kalil, ich gebe ja zu, dass die Verordnung anders bezeichnet hätte werden können. Offiziell heißt sie Verordnung über die Bereitstellung bestimmter Rohstoffe und Erzeugnisse, die mit Entwaldung und Waldschädigung in Verbindung stehen.
Also geht es um den Schutz tropischer Regenwälder und gegen deren Abholzung zugunsten von Plantagen und Weiden für die Viehzucht?
Das trifft den Kern. Obwohl der Begriff im Titel nicht erscheint, ist auch die Entwaldungsverordnung ein Lieferkettengesetz. Wieder werden Sorgfaltspflichten normiert und deren Einhaltung eingefordert. Neben dem Schutz der Wälder spielen auch die Menschenrechte eine gewichtige Rolle. Einerseits mit Blick auf die Arbeitnehmer in der Lieferkette, andererseits aber auch mit Blick auf den Schutz indigener Völker.
Das heißt, die Entwaldungsverordnung hat globale Wirkung?
Sie versucht es zumindest mittelbar. Natürlich können wir zum Beispiel südamerikanischen oder südostasiatischen Ländern keine Vorschriften machen. Aber wir können darüber nachdenken, welche Auswirkungen unser Verbrauch und unsere Nachfrage bestimmter Rohstoffe auf die Verhältnisse vor Ort hat.
Und um welche Produkte und Rohstoffe geht es da genau?
Die von der Verordnung geforderten Sorgfaltspflichten gelten für den Handel mit Soja, Ölpalme, Rindern, Kaffee, Kakao, Kautschuk und natürlich Holz, sowie diverse in der Verordnung näher spezifizierte Erzeugnisse daraus.
Verkürzt gesagt, sollen europäische Unternehmen also keinen Kaffee, kein Rindfleisch, keine Soja- oder Ölpalmenprodukte beziehen und handeln, für die Wälder abgeholzt werden.
Das ist die Zielrichtung. Wie diese Rohstoffe erzeugt werden, unterliegt den genannten Sorgfaltspflichten, die sich gegen weitere Entwaldung und für den Schutz der Menschenrechte der sie produzierenden Arbeitnehmer aussprechen. Und man sollte keinesfalls unterschätzen, wo überall Holz, Kautschuk und Palmöl Verwendung findet.
Eingangs sagten Sie, Herr Galster, dass es sich dabei um eine EU-Verordnung handelt. Das bedeutet, diese Regelungen müssen nicht erst noch in nationales Recht der EU-Staaten umgemünzt werden, sondern sie gelten unmittelbar und sofort in der ganzen EU.
Vollkommen richtig. In Kraft getreten ist die Entwaldungsverordnung bereits und gelten wird sie ab dem 30. Dezember 2024, ohne dass es eines weiteren Rechtsakts bedarf. Die deutsche Aufsichtsbehörde ist auch schon benannt. Überwachen wird die Einhaltung die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung.
Rund um die Lieferkette haben wir also verschiedenste Compliance-Anforderungen, die in ihrer Umsetzung und Kontrolle zugleich allerlei Governance-Maßnahmen voraussetzen. Und das auf nationaler und europäischer Ebene. Schon erstaunlich, wie Compliance- und Governance-Themen wieder einmal miteinander verwoben sind.
Sie sagen es, Frau Kalil, Sie sagen es.